Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Digitalisierung mit Vino. Mein Name ist Stefan Matthes. Ich bin Geschäftsführer der Formatwig Software GmbH in Linz. Und mein heutiger Gast ist die Steffi Schauer, Geschäftsführerin von Uffizi. Bitte Steffi, stell dich einfach kurz selbst vor.
Danke, lieber Stefan, dass du da heute zu mir gekommen bist. Ich bin voll geehrt. Ja. Mein Name ist Stefanie Schauer und ich bin die Geschäftsführerin von Uffizi, wie du schon erwähnt hast. Was machen wir mit Uffizi? Vor 10 Jahren, als die Idee von mir gekommen ist, haben wir die Vision gehabt, Menschen, die im medizinischen Dienstleistungsbereich arbeiten, Zeit zu verschaffen, und zwar mit Software. Vor 10 Jahren war es nur so, dass der Masseur überhaupt nicht dran gedacht hätte, mit einer Software zu arbeiten. Damals haben auch die Masseure nur eher den Ruf gehabt, dass sie sehr viel schwarz machen. Das war noch bevor die Registrierkasse gekommen ist. Und da war aber schon unser Ziel, dass wir gesagt haben, irgendwann wird die Zeit kommen, wo auch bei einem klassischen Massageinstitut, die sich vielleicht total darüber freuen würden, wenn der Termin online gebucht wird. Und das war dann auch so unser erstes Produkt, die Online-Terminbuchung, war vor 10 Jahren für Masseure, Physiotherapeuten oder Ärzte nicht gang und gäbe.
Gratulation einmal zum 10-jährigen Jubiläum.
Danke sehr.
Ist ja doch ein Meilenstein in der Unternehmerwelt. Uffizi gibt es jetzt seit 10 Jahren. Du hast ja vorher auch noch andere Dinge gemacht. Du hast eine Werbeagentur mehr gehabt. Da haben wir uns eigentlich kennengelernt damals. Kannst du kurz einfach deinen Werdegang sagen, wer du bist, was du gemacht hast?
Ja, ich habe quasi, nachdem ich die Schulzeit sehr genossen habe, ich bin dreimal sitzen geblieben, habe ich dann doch nur die Matura geschafft. Aber für mich war diese Zeit der Schule eigentlich dahingehend schon prägend, dass ich mich eigentlich immer versucht habe, irgendwas auszuprobieren. Also bin jetzt in der Schule nicht so schlecht gewesen, weil ich nicht gelernt habe, sondern ja, ich habe nicht gelernt, aber weil ich keine Zeit gehabt habe. Also in dieser Zeit während der Schule habe ich schon geliebt, Tennisunterricht zu geben. Ich habe die Tennislehrerinnen-Ausbildung gemacht oder habe Tennisturniere organisiert, und das hat sich halt dann, ist sie dann oftmals nicht mit der Schule ausgegangen. Ich habe aber dann, irgendwann haben meine Eltern gesagt, jetzt reicht's, jetzt suchst du bitte einen Job. Nachdem das alles sehr knapp war, habe ich dann im elterlichen Betrieb, die damals einen Großhandel für Textilien gehabt haben, habe ich dort die Lehre zur Textilkauffrau gemacht und habe dann eigentlich gesehen, war, ist eh voll cool, aber ich würde dann doch gern die Matura machen, habe dann quasi die Zähne zusammengebissen und habe innerhalb von einem Jahr die Matura nachgemacht und habe mich dann dazu entschlossen, Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Und das war an der JKU, und das war für mich eigentlich der richtigste Schritt quasi für das, was ich heute mache. War mir damals gar nicht so bewusst, aber ich habe als Kind schon immer gesagt, ich möchte irgendwann meine eigene Chefin sein, und das ist irgendwie das, oder meine eigene, also einfach Unternehmerin sein. Und das ist das, was mich an der JKU total geprägt hat, eben diesen Sinn fürs Unternehmertum quasi praktisch und theoretisch zu verbinden. Also da bin ich heute auch noch sehr dankbar. Ich habe mir dann zwar nicht zutraut, direkt nach dem Studium gleich zu gründen. Ich habe dann noch einen Ausflug ganz kurz in die Oberbank gemacht, habe da so ein Granny-Programm gemacht. Ja, jeder, der mich besser kennt, war damals total verwundert, dass ich in einer Bank gelandet bin. Habe das auch nicht lang gemacht und war dann danach bei Karriere.at. Und war da eigentlich sehr in dieser Aufbauphase, wie halt Karriere, die groß geworden ist, dabei. Und das war dann so für mich auch dieses i-Tüpfelchen, was ich noch gebraucht habe, dass ich dann gesagt habe, ich mache mich jetzt auch selbstständig. Und habe dann eben mit einer Werbeagentur gestartet. Interessanterweise war mein erster offizieller Kunde damals auch ein Arzt, ein Orthopäde, der quasi mir vertraut hat, eben sein Logo, seine Webseite quasi zu designen. Und ich habe dann einfach auch gemerkt, boah, diese Zielgruppe, die braucht mehr, vor allem deshalb auch wahrscheinlich, weil mein Mann auch Arzt ist und ich da einfach gerade bei den Wahlärzten ein totales Potenzial gesehen habe und über die Wahlärzte dann natürlich auch bei den Physiotherapeuten und Masseure. Und so kam dann eben die Idee vor über 10 Jahren, dass ich gesehen habe, im Urlaub bucht man heutzutage online, auch im Jahr 2013, aber für einen Massagetermin oder Physiotherapietermin muss ich nur immer das Handy in die Hand nehmen und habe eigentlich den vollen Medienbruch drinnen, weil die haben ja alle Webseiten gehabt und man hat eben auch vor über 10 Jahren schon über Google seinen Dienstleister gesucht. Man dachte eigentlich komisch, dass da noch nichts gibt, und bin damals ganz naiv an die Sache herangegangen und habe gedacht, na, dann bauen wir halt was. Genau.
Okay.
Und ja.
Und das ist eigentlich, das kommen wir nachher noch drauf, aber das ist ja bis heute geblieben, dieses Thema Webseiten und Design ist ja trotzdem auch heute noch für die Ärzte ein Thema.
Genau, also ich habe mittlerweile eben 2 Firmen. Das eine ist eben die Uffizi Advertising bzw. Uffizi Praxis Marketing, wo wir eben die Anlaufstelle sind für Ärzte, Dienstleister, die eben neu gründen oder eben ein neues Branding haben wollen, wo wir eben vom Logo bis zum Schild und die Webseite und alles, was man dazwischen braucht, gerne machen. Das Unternehmen ist eben quasi eine eigene GmbH. Genau, und die andere Firma ist eh die Software, quasi wo wir unsere Standardsoftware bauen für Ärzte, Therapeuten und eben Dienstleister.
Ich habe irgendwie im Kopf, dass das Thema Registrierkasse damals für euch Katalysator war oder Beschleuniger.
Ja.
Was war da?
Eben wie ich vorher schon gesagt habe, so vor über 10 Jahren, wenn du da einen Masseur gefragt hättest, ob du eine Rechnung haben darfst oder kannst, ja, dann hast du wahrscheinlich einen komischen Blick zugewandt bekommen. Wie gehört habe ich es beim damaligen Friseur auch noch in Erinnerung. Wenn ich da bezahlt habe, da ist nichts in die Kasse eingetippt worden, sondern das ist wirklich nur in den Taschenrechner eingetippt worden. Dann hat der die Lade aufgemacht, hat das Geld reingehauen und die Lade wieder zugemacht. Ja. So war das vor über 10 Jahren. Da hat es einfach diese Registrierkassen nicht gegeben. Und hättest du mich vor über 10 Jahren gefragt, Steffi, wirst du mal ein Registrierkassenunternehmen haben, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, was ist eine Registrierkasse? Und 2015 war das in etwa, wo es dann plötzlich Kassen hat, jedes Unternehmen in Österreich braucht eine Registrierkasse. Das war ja dieser große Aufschrei. Alle Unternehmen müssen zusperren, weil die Registrierkasse teuer ist.
Und da hat es eigentlich circa ein Jahr gegeben.
Genau, genau. Wir haben damals schon eben unser Produkt halbwegs beieinander gehabt. Ich habe 2015 zu diesem Zeitpunkt vielleicht 20 Kunden gehabt. Also, und das war wahrscheinlich viel. Wahrscheinlich haben wir erst 10 gehabt, weil es wirklich ganz, ganz schwer war, zu Beginn zu verkaufen. Ich kann mich noch erinnern, ich habe wirklich eine Telefonakquise damals noch gemacht, weil wir haben kein Budget gehabt für großartige Google-Werbung und habe da wirklich ganz massiv raustelefoniert. Und ich weiß das nur, ich habe quasi das Telefonat 3, was ich geführt habe, war mit einem Masseur, der mir das wirklich über das Telefon abgekauft hat, das Produkt. Der hat gesagt, er möchte das haben, das klingt total gut, hat mich völlig begeistert und hat mir gedacht, ich habe es ja gewusst, Uffizi, dass wir werden uns aus die Hände reißen wie die warmen Semmeln. Ja. Dann hat es wirklich, glaube ich, nur 3000 Anrufe gebraucht, bis ich den nächsten Kunden gehabt habe. Und dann habe ich schon gesehen, ui, war einfach ein Glücksfall, dass da gleich der Dritte zugeschlagen hat. Und damals habe ich halt ständig gehört, dann kann ich nichts mehr schwarz machen. Das war das eine für die Einzelunternehmen. Auf der anderen Seite war es für wenn ich eben wo angerufen habe, haben die Sprechstundengehilfinnen oft gesagt, ja, dann habe ich ja eh nichts mehr zum Tun, wenn die Termine online gebucht werden. Also da war ich wirklich damit beschäftigt, dass mir die Argumente ausgegangen sind. Ja, wenn du Uffizi einsetzt, kannst du zwar nur was schwarz machen, aber das war jetzt auch nicht mein Ding, dass ich das so verkaufe. Und eben vor über 10 Jahren hat es auch noch nicht, war der Arbeitsmarkt nicht so, dass wir eigentlich die Digitalisierung gebraucht hätten, weil damals hat es einfach trotzdem einige Menschen gegeben, die arbeitslos waren.
Ich komme im Podcast immer wieder in alle Episoden bislang auf das Thema, es scheitert ja in der Regel gar nicht an der technischen Umsetzung, die ist machbar, sondern es ist halt immer ein Change-Prozess, weil jemand fühlt sich auf den Schlips getreten oder hat Angst oder will einfach keine Veränderung und das ist halt immer das Thema.
Ja, heute ist es auch so, dass wir hören, wenn wir sagen, Online-Termin buchen, ja bitte unbedingt, weil dann sparen wir uns das ständige am Telefon abheben, wir müssen jetzt nur so die Patienten begrüßen, aber das war halt damals nicht, ja. Und darum sind mir irgendwie so meine wirklich guten Verkaufsargumente ausgegangen. Und auf der anderen Seite hat ja irgendwie die finanzielle Uhr getickt, weil Budget war jetzt auch nicht endlos da. Also es war so finanziert, dass ich alles, was in der Werbeagentur eingenommen habe, wieder in die Softwarefirma gesteckt habe, aber es war halt irgendwie alles sehr knapp. Und dann war das eben 2015, wie es plötzlich Kassen hat, Unternehmen in Österreich brauchen die Registrierkasse. Und ich war damals so, dass ich mir gedacht habe, ja, voll cool, dann bauen wir eine Registrierkasse und die schenken wir dann alle unsere Kunden. Und dann hat damals ein sehr schlauer Mensch zu mir gesagt, ja, ich meine, was bringt dir das, wenn du das deine Kunden schenkst, dann hast du 20 Kunden mehr vielleicht. Also dann haben halt deine 20 Kunden eine Registrierkasse, aber das bringt dir ja nichts. Die schenkst du, ja. Der hat zu mir gesagt, du musst halt irgendwas trauen, was dir wer anderer nicht traut. Und der hat mich dann damals gefragt, was kostet denn die Registrierkasse in der Programmierung? Ich habe es ja damals nicht gehabt, das war eben im Herbst 2015. Dann habe ich gesagt, naja, mein Programmierer schätzt circa 2 Monate Programmierzeit. Und dann hat er gesagt, dann würde ich dir jetzt empfehlen, dass du was traust. Und der hat dann eben zu mir gesagt, du machst jetzt was völlig verrückt ist, in einer Zeit wie dieser, dass man einfach sagt, meine Registrierkasse ist nicht teuer, sondern die ist kostenlos. Und ja, dem habe ich natürlich sofort was abgewinnen können, weil ich mir in etwa schon ausgemalt habe, was dadurch passieren kann. Ja. Das war dann auch wirklich so, wir haben innerhalb von einer Woche die Kampagne aufgezogen für die kostenlose Registrierkasse und ab dem Zeitpunkt war aber auch wirklich nichts mehr so, wie es vorher war bei mir in der Firma.
Also, das war ein Boldbett, oder?
Also, ja. Also das beste Beispiel ist, ich habe damals über Stiftung eine Mitarbeiterin gehabt, die habe ich einfach angestellt, quasi, dass sie die Bürolehre bei uns abschließt oder macht. Und ihre Aufgabe war, pro Tag 2-3 Stunden hinaus zu telefonieren und Termine zu checken für mich. Ab dem Zeitpunkt hat sie überhaupt keine Zeit mehr für irgendwas gehabt. Also es war sogar die ersten Wochen so, dass eine Klopause fast unrealistisch war, weil wirklich das Telefon ständig geläutet hat. Wir haben dann nur dazu das Problem gehabt, dass wir halt damals nur eine Telefonleitung gehabt haben. Es sind Leute plötzlich bei uns, wir haben damals unser Büro in der Schillerstraße in Linz gehabt, die sind wirklich da gestanden und wollten sie die kostenlose Registrierkasse bei uns abholen, weil jeder hat ja das damals so im Kopf gehabt, der Registrierkasse, das ist eine Kasse, wie man sie halt aus dem Bilder kennt, ja. Und wir haben es ihnen dann eben erklärt, na, die müssen das digital erstellen und eben das digitale Sicherheitszertifikat und die brauchen keine sonderlichen Zusatzgeräte außer den Drucker. Drucker war eh damals auch noch so ein bisschen eine Herausforderung, weil damals hat es kaum Bluetooth-Drucker gegeben. Vor allem war da das Problem, dass ja damals schon die Leute mit dem Handy gern die Rechnungen drucken wollten, weil die wollten sich halt nicht wieder ein zusätzliches Gerät anschaffen. Und ich lebe ja sehr nach dem Motto, geht nicht, gibt's nicht, und bin da in dieser Phase zum Glück auch noch einer super Linzer Firma geraten, die uns dann innerhalb von 3 Monaten einen Drucker gebaut haben, der Bluetooth-fähig war. Also wirklich, das eine hat das andere ergeben, war damals auch total interessant, weil der Drucker hat 490 Euro gekostet. Die Leute haben eine Wartezeit gehabt von 5 Monaten, dass sie den Drucker überhaupt gekriegt haben, weil das hat alles so schnell gehen müssen. Wir wollten aber die Leute was liefern, dass sie wissen, okay, zum Stichtag X haben sie eine Registrierkasse, mit der sie arbeiten können. Und ja, damals, wie wir mit der Registrierkasse ausgegangen sind, haben wir ja de facto noch keine gehabt.
Aber das war trotzdem so dann der Erleuchtungsmoment, oder?
Das war ein Erleuchtungsmoment, ja. Also wir haben, glaube ich, nach dem ersten Tag haben wir 500 Registrierungen gehabt. Menschen, die sich angemeldet haben, sie wollen mit unserer Registrierkasse arbeiten, weil das war unser Ding, so quasi, registriere dich und du kriegst dann so quasi 4 Wochen später deinen Zugang für die kostenlose Registrierkasse. Mein Programmierer ist heute noch im Team, also der hat das damals super gemacht. Also er ist daran auch nicht zerbrochen, sondern im Gegenteil gewachsen. Ja, es war wirklich eine einzigartige Zeit und ich kriege auch heute noch Gänsehaut, weil es einfach so schön war zu sehen, wenn man mit der richtigen Message zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, dann passt es einfach. Und wir sind sehr naiv an die Sache trotzdem irgendwie rangegangen, weil es war uns nicht hundertprozentig bewusst, was wir damit auslösen werden. Also ich kann mich ja noch erinnern, ich habe auch Drohanrufe gekriegt von anderen Registrierkassenherstellern. Also, tratz das Scheißding ab, sonst bringe ich die um. Also,
okay.
Ja, es war schon heftig, ja. Und du hast ja dann plötzlich auch mit Leid zum Tun. Also, haben wir nur so an den ein oder anderen Autohändler erinnern. Also, ja, das war sehr speziell. Also, es ist ganz anders als wie unsere Kunden, die wir halt jetzt im medizinischen Bereich haben. Also, die Registrierkasse hat einfach für so viele unterschiedliche Branchen gepasst.
Aber damals hat es den Fokus auf Medizin oder, ich sage jetzt mal, noch nicht gegeben.
Da war einfach der Fokus, bitte nehmt jetzt mal die kostenlose Registrierkasse und kauft euch dann Zusatzfunktionen.
Und auch schon im Abo-Modell.
Genau, also also wir sind damals eben im Dezember, Jänner online gegangen, eben dass sie die kostenlose Registrierkasse installieren haben können oder eben sie registrieren können haben. Und dann weiß ich noch, im April muss im Endeffekt circa gewesen sein, sind wir für Muttertag mit einer Gutscheinfunktion rausgegangen, weil wir uns gedacht haben, das ist dann diese erste Funktion, die wir verkaufen können, weil Gutscheine braucht eh jeder. Und wir haben damals 11.000 Menschen gehabt, die mit unserer Registrierkasse gearbeitet haben. Und dann haben wir gedacht, genial, weil diese 11.000 Menschen sind jetzt sicher alle so dankbar, dass sie unsere Registrierkasse kostenlos nutzen dürfen, dass wir jetzt dann eben 11.000 Gutscheinkunden haben werden, die uns im Jahr 49 Euro gebracht hätten. Also wäre so, sage ich mal, fürs Erste so eine gute Zusatzfunktion gewesen. Nur leider hat es überhaupt nicht funktioniert. Also es hat wirklich, ich glaube, es haben 3 Menschen die Gutscheinfunktion gekauft. Das war dann diese nächste Hürde, die ich bei Office erlebt habe, dass das erfolgreichste Produkt eigentlich kostenlos war.
Mhm. Aber trotzdem schon im Abo-Modell, oder? Oder hast du noch gar nichts?
Ganz kostenlos. Das war wirklich kostenlos. Und das war halt dann für mich irgendwann so dieser Moment, ich habe dann nur 2-3 andere Funktionen probiert, aber die sind nicht gekauft worden. Und dann habe ich eben im Herbst 2016 gesagt, ich wäre einen langen Atem, dass ich gewisse Dinge probiere, aber da habe ich dann einfach gesagt, nein, für das bin ich nicht Unternehmerin geworden, also es muss am Tagesende auch Geld bringen. Und dann bin ich hergegangen, es ist nur mehr eine gesetzliche Erneuerung gekommen mit 2017. Da haben die dann so ein Sicherheitszertifikat, ein schärferes braucht. Und dann haben wir gesagt, dann habe ich gesagt, eben ab 2017 dieses Update, das kostet was. Mhm. Ich war damals an diesem Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe lieber 10 zahlende Kunden, als eben diese 11.000, die mir so und so nichts bringen. Ja, wir haben zwar eine kostenpflichtige Hotline gehabt, aber eben, dass wir eben gesagt haben, alle, die kostenlos unser Produkt nutzen, müssen bei der kostenpflichtigen Hotline anrufen, wenn sie Support brauchen. Aber die Leute sind dann trotzdem oft so, ja, die haben dann einfach andere Wege gefunden, Kontakt mit uns aufzunehmen. Und das macht auch was mit einer Firma, wenn die Mitarbeiter jetzt nicht das Top-Gehalt haben, weil es dem Bayern nicht endlos Budget da ist. Ja. So dass wir dann gesagt haben, oder ich gesagt habe, so geht's nicht. Und dann haben wir das eben mit 2016, 2017 umgestellt. Und es sind ganz, ganz viele Menschen geblieben.
Okay.
Und ja, das ist wirklich toll gewesen und war dann auch für Office so ein Change. Und was ja das Gute an der Situation war, ist, dass sie vor allem Menschen im medizinischen Gesundheitsbereich also durch uns angesprochen gefühlt haben. Also würde ich mal sagen, dass 80% der Registerkassen-User irgendwie wiederum Dienstleister waren. Und ja, so kam es dann eben auch, dass eben sehr, sehr viele Physiotherapeuten und Masseure mit unserem System gearbeitet haben. Die haben dann auch umgestellt, dass sie gesagt haben, sie arbeiten mit der Uffizi-Komplettlösung, eben mit der Online-Terminbuchung, Patientenmanagement und so weiter. Und über Physiotherapeutin ist dann auch unser erster Arzt gekommen, der gesagt hat, hey, Uffizi ist so genial. Aber ganz ehrlich, dass für Ärzte zu 100% passt, dann müsst schon noch ein bisschen was tun. Und ich würde mich voll gerne bereit dazu erklären, dass er euch da hilft. Und dann haben wir das gemacht.
Sehr spannende Reise.
Ja.
Cool, aber ja, also man sieht halt wieder, man muss Dinge probieren und man muss auf die Kunden hören und dann halt anpassen.
Genau.
Was macht Uffizi heute? Also wie würdest du das zusammenfassen?
Genau, also im Endeffekt ist Uffizi die Anlaufstelle für Menschen im medizinischen Gesundheitsbereich. Das heißt eben, ganz egal, ob das jetzt ein Masseur, ein Arzt oder eine Klinik ist, im privaten Sektor, liefern wir die passende Software so klein wie nötig und so groß wie möglich von unserer Seite her. Aber wie gesagt, also wir haben eben auch kleine Kliniken mittlerweile als Kunden, Privatkliniken, die teilweise 15, 20 Chirurgen managen und die machen das dann über unsere Software.
Aber wir reden jetzt von einer Management-Software für Termine, für Patienten, potenziell genau. Patientendaten.
Genau.
Aber wir reden jetzt nicht von einer medizinischen Software, die dann ein MRT oder was auch immer auswertet.
Nein, Auswertungen machen wir nicht, aber zum Beispiel, wenn man einen Patienten ins Labor schickt oder zum MRT, dann kommen die Daten schon übers Labor in unser System hinein. Das heißt, in der Patientenakte sind dann die passenden Bilder drinnen.
Das heißt, aber aus Sicht des Arztes ist gleich User, ist dann Uffizi das führende System für seine Patientenakten.
Genau. Über Uffizi wird dann nachher auch die Honorarnote erstellt und bei der Gebietskrankenkasse zum Beispiel eingereicht. Also solche Dinge kann unser System eben auch.
Also auch die ganze Abrechnung.
E-Card, quasi wenn der Patient mit der E-Card kommt, mal ein E-Rezept erstellen möchte oder die Daten von der E-Card in der Patientenakte drinnen haben möchte oder die sichere Übermittlung von Befunde und Patientenbriefe, also die ganze Kommunikation, das läuft alles über unser System.
Ist ja da hochkomplex, also als Außenstehender mit manchmal einen Einblick.
Ja.
Es gibt ja endlos viele Tarife und verschiedene Abrechnungsmodi und dann nicht.
Ja.
Das ist ja ein System, das wo ich nicht sage, das habe ich jetzt in einem Monat heraus, sondern das musst du ja über Monate, Jahre
hin. Du weißt, Stefan, ich bin ja auch bestens informiert über Ärzte. Ich glaube, das ist ja unsere Gemeinsamkeit, dass wir beide mit Mediziner verheiratet sind.
Genau.
Das war natürlich, da muss man sich mal einigen, ja. Also das war schon, wenn man sich dann trotzdem überlegt, in einem Land wie in Österreich, wie viele unterschiedliche Versicherungen wir haben, ja, das hat eine Zeit lang gedauert, dass wir das mit unserem System abbilden haben können, aber das ist ja auch etwas, was so viel sehr auszeichnet, dieses persönliche, offene. Wir holen uns dann halt auch die Informationen, die wir brauchen, von entweder den diversen Stellen oder eben auch von unseren Kunden. Wir hören denen zu, was die brauchen und versuchen es einfach so umzusetzen, dass es für sie passt. Ja. Wir haben da sicher in den letzten Jahren 20 Kunden aufgebaut, die das auch wirklich regelmäßig machen und somit kommt einfach unsere Software jeden Tag eine Spur weiter. Weil wir sind eben Softwareentwickler. Am Tagesende sind wir nicht die in der Praxis sitzen, sondern es sind unsere Kunden und wir ermöglichen eben unsere Kunden das, weil das ist ja das, was wir oft als Feedback kriegen. Softwareanbieter in unserem Bereich gibt es viel. Also, ja. Aber wenige, wo du einfach auch wirklich einen persönlichen Rat dorthin hast.
Wo ist Uffizi unterwegs? Reden wir von Österreich, reden wir von Dachraum oder überhaupt weiter?
Ja, derzeit nur in Österreich, Aber die Betonung liegt auch derzeit. Du weißt, ich habe in den letzten Jahren mit Familiengründung 2 Kinder. Jetzt hat mich natürlich auch an dieser Stelle gefordert. Das ist auf jeden Fall ein Ausblick für die nächsten Jahre, dass es nicht nur in Österreich bleiben wird und im Idealfall nicht nur auf Deutsch bleiben wird.
Super. Ja. Und dann sind wir schon beim nächsten Thema so ein bisschen. Reden wir ein bisschen über die Zukunft.
Ja.
Wie gehst du oder geht es ihr mit neuen Technologien um? Natürlich momentan in aller Munde die künstliche Intelligenz ist bis jetzt auch in jeder Podcast-Folge vorgekommen. Mhm. Betrifft euch das? Wie betrifft es euch? Kommt da was?
Ja, es betrifft uns natürlich alle und man kann jetzt natürlich Angst davor haben und ich habe sicher auch bis zu einem gewissen Grad Respekt davor. Am Tagesende muss ich derzeit sagen, erleichtert es uns die Arbeit ganz ungemein. Also du bist selbst Podcaster. Gibt es einfach mittlerweile wirklich tolle Tools, die bei der Bearbeitung helfen, bei der Publikation. Allein das Thema Texte schreiben ist plötzlich einfacher nötig. Ich habe die letzten 10 Jahre, seitdem ich selbstständig bin, ich habe immer wieder einen Texter gesucht oder eine Texterin. Ich habe nie jemanden gefunden. Und plötzlich kann auch Steffi fehlerfreie Texte schreiben, weil ich bin da einfach nicht gut. Also mit Beistriche setzen und Rechtschreibfehler, das passiert mir einfach extrem oft. Das ist zum einen das, was ich einfach auch im Alltag einsetzen kann und andererseits natürlich in der Programmierung. Oftmals ist im Alltag einfach der Knoten drinnen und wenn du dann einfach weißt, wie du mit der Maschine arbeitest, dann kommst du einfach schneller zu deinen Lösungswegen. Und ja, wir setzen das ein und wir werden es auch sicher auf Ärzte-Sicht in Zukunft viel mehr einsetzen, dass sie die dann nachher auch noch viel leichter tun.
Auch meine Schwester ist Medizinerin.
Ja, stimmt,
und,
ja.
Und sie hat letztens mir erzählt von einem neuen Tool, das sie im Krankenhaus im Einsatz haben, was so Speech-to-Text macht. Und sie ist hellauf begeistert. Nämlich, das ist das erste System, das da austesten, was auch die ganzen Medikamentennamen und so weiter korrekt wiedergibt. Und das ist natürlich schon, wenn ich einen Arztbrief diktieren muss, eine ganz wesentliche Thematik.
Ja. Diese Programme sind auch mit unserem System kompatibel. Da gibt es ja auch ein paar führende Anbieter, die das machen. Und da achten wir natürlich auch bei unserem System darauf, dass das dann damit kompatibel ist. Also haben wir auch einige Ärzte, die das damit verwenden.
Also auch die Schnittstellenthematik ist genau. Natürlich immer
brauchen da. Wir ganz, ja. Ganz oft auch mit Geräte teilweise. Und ja, da ist es dann einfach so, dass eben der Arzt XY sagt, wir haben da dieses Gerät, habt ihr Schnittstelle, wir schauen uns das an, entweder wir haben eine oder wir bauen dann eine, wenn wir davon ausgehen, dass es eben auch für andere relevant ist.
Ja. Und du hast das schon ein bisschen anklingen lassen, eine potenzielle Erweiterung über Österreich hinweg, potenzieller Englisch. Gibt es irgendwas, was du sagst, darauf können sich die Ärzte in Uffizi zeitnahe oder mittelfristig freuen?
Ja, natürlich. Es gibt zum einen jetzt dann ab Sommer die Möglichkeit, endlich Formulare über unser System zu verschicken. Das heißt, wenn man daran denkt, man sitzt oder man macht bei einem Arzt die Erstordination, dann ist es ja de facto derzeit so, dass man hinkommt, dann tut man immer so einen Bogen ausfüllen, wo die ganzen Daten drinnen stehen. Also das wird eben in Zukunft auch digital möglich sein. Das heißt, der Patient kann in Ruhe daheim dieses Formular ausfüllen, direkt an den Arzt zurückschicken. Der Arzt muss das natürlich nachher nicht mehr manuell eingeben. Das macht das Gerät oder unsere Software, dass das dann automatisiert in der Patientenakte drinnen ist. Das ist so was Kurzfristiges. Und was uns natürlich schon die längste Zeit irgendwie, was wir die längste Zeit schon machen wollen, ist etwas zu finden, dass eben Patienten, die mit Zahlschein unter Anführungszeichen überweisen, dass nachher der Arzt sich die Arbeit erspart, das manuell zu erfassen, wer bezahlt hat und wer nicht. Also da einen Automatismus einzubauen.
Kostenintegration, also die Kontenintegration.
Genau.
Das war ein bisschen ein Thema aus meiner Vergangenheit.
Ja, das war nicht so leicht.
Genau, da können wir uns separat quatschen, aber
wenn wir es geschafft haben.
Theoretisch müssen alle Banken die Konten anbieten, dass man dann auch Schnittstellen dazu macht.
Genau.
Ja. Du bist ja nicht nur Geschäftsführerin von 2 Unternehmen, sondern du machst auch einen eigenen Podcast, wo es auch um Medizin geht. Der die nächste bitte. Mhm. Wie ist es dazu gekommen? Was ist so die Resonanz draus? Kannst du ein bisschen darüber erzählen?
Es war total spannend, weil es immer so war, ich finde es einfach, Medizin ist einfach voll interessant und bunte Blut sehen wäre ich vielleicht Ärztin worden. Aber ich habe immer diese unterschiedlichen Gespräche mit meinen Kunden so interessant gefunden, weil die so interessante Einblicke aus ihrem Arbeitsalltag erzählt haben. Und meistens war es dann so, dass ich es eben in meinem Familienkreis oder Freundeskreis erzählt habe, eben wenn es um diverse Krankheiten gegangen ist oder Behandlungsmethoden. Und da haben wir immer alle so aufmerksam zugehört und selbst mein Mann hat teilweise dann gesagt, wirklich, wow, cool, das habe ich auch nicht gewusst.
Der selbst Medizin
ist. Ja, eben drum. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre irgendwie cool, wenn ich draußen was machen würde. Dann habe ich mir gedacht, vielleicht einen Podcast. Dann habe ich mir gedacht, Podcast gibt es ja so viel. Wie läuft denn das? Dann machst du natürlich Gedanken, du bist ja keine professionelle Sprecherin. Klingt das nachher nicht blöd oder sonst irgendwas? Und dann habe ich mir gedacht, kurz vor dem 40, aber es reizt mich so, dass ich es trotzdem probieren möchte. Und dann war eben auch die strategische Überlegung dazu natürlich, dass ich sage, boah, wenn ich Ärzte interview, die das nachher auf der einen Seite ihren Patienten präsentieren über die Webseite, weil trotzdem, wenn du zu einem Arzt gehst, dann gehst du auf die Webseite des Arztes, schaust da an, was steht da drauf, und dann kann sich der Patient schon mal den Podcast anhören zum Spezialthema von dem Arzt. Und auf der anderen Seite weiß man ja auch, dass Ärzte untereinander gut vernetzt sind, und wenn der eine Arzt nachher postet, er war im Podcast von Uffizi, dann denken sie vielleicht die Kollegen, die ja dann oftmals auch auf Facebook und Instagram befreundet sind, was ist denn das Uffizi eigentlich? Und dann habe ich mir eigentlich wiederum gedacht, ich habe zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil auf der einen Seite stelle ich den Menschen gesundheitliches oder medizinisches Fachwissen von Top-Therapeuten zur Verfügung in einer Zeit, wo es eh so schwierig ist, einen Arzttermin zu kriegen. Weil wie oft hat man denn die Gelegenheit, dass man sich mit dem Arzt eine halbe Stunde über Allergien unterhaltet? Mit dem Podcast von Steffi, ja, und der ist noch kostenlos. Auf der anderen Seite eben die zweite Klappe, eben, dass es einfach für die Markenbekanntheit von Uffizi ganz gut ist. Und ja, es macht mir auch Spaß. Ich rede gerne. und ja, es ist auf jeden Fall, die Themen, die gehen mir nie aus. Gerade heute habe ich mit einer Praxis aus Wien telefoniert, die eben ADHS-Diagnosen für Erwachsene machen, wo ich mir denke, boah, ich will dann unbedingt das Kunden haben, weil dann werde ich mit denen ein Interview führen. Also finde ich ganz interessant, also die unterschiedlichen Spezialisierungen noch.
Super spannend, ich kann mir auch vorstellen, persönlich kann man auch extrem viel daraus lernen, weil du bist auch keine Medizinerin.
Ja, ja, na voll. Also das ist wirklich total spannend. Und eben, wie gesagt, so einfach Menschen was zur Verfügung zu stellen, was heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist, eben Zeit und genau.
Eine gewisse Motivation ist ja das auch bei diesem Podcast, themenmäßig natürlich anders gelagert.
Ja.
Aber trotzdem, die Welt der Digitalisierung ist ja so breit,
ja,
dass man das Wort in Wahrheit gar nicht gescheit auf ein Ding zusammen kondensieren,
ja,
kann.
Ja.
Aber darum möchte ich einfach ein bisschen aufzeigen, was ist da, was bedeutet es und was kann es alles sein.
Ja, ja.
Und das reizt mich sehr immer, weil ich gerne mit Leuten rede.
Ja.
Ein Thema möchte ich unbedingt noch ansprechen. Du bist ja nicht nur Unternehmerin, Podcast-Host und Mutter, sondern engagierst dich ja ehrenamtlich. Jedes Jahr zu Weihnachten machst du immer T-Shirts und Schmuck und verkaufst diese dann für den guten Zweck. Mhm. Wie ist es dazu gekommen? Kannst du kurz einfach von diesem Projekt ein bisschen erzählen?
Im Endeffekt, ich war schon immer sozial engagiert. Das habe ich schon gemacht, wie quasi Anfang 20 war. Dann war ich mal eine Zeit lang in einem Servicegroup aktiv. Das hat mir auch sehr taugt, was man eben gemeinsam schaffen kann. Und ich habe dann irgendwie während Corona gemerkt, wie privilegiert man eigentlich ist, dass man in einem liebevollen Umfeld aufgewachsen ist, dass man einen liebevollen Ehemann hat, dass man Kinder hat, die gesund sind und dass es eben ganz, ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft gibt, denen nicht so viel Glück widerfahren ist wie mir. Und wenn man sich einfach mal überlegt, dass dieses Glück, das ich habe, eigentlich etwas ist, was angeboren ist, ja, einfach am Tag der Zeugung meiner Eltern Glück gehabt habe, zufälligerweise in der richtigen Familie geboren zu sein, ist nichts, was ich mir erarbeiten habe müssen oder verdienen habe müssen, sondern ich glaube, das prägt dich dann irgendwie als Mensch, wenn du dich mal irgendwie so auf diesen Gedanken einlässt, weil wenn ich in irgendeiner anderen Familie groß geworden wäre, wo ich geschlagen worden wäre oder was nicht, oder ich einfach an den falschen Mann geraten wäre, dann wäre ich wahrscheinlich heute nicht da, wo ich bin. Und ich möchte halt einfach durch meine Aktionen aufzeigen, dass es erstens einmal Hilfe gibt für Betroffene, dass es einen Weg raus gibt, weil auf der anderen Seite habe ich eine Freundin, die sie vor einigen Jahren einmal mir anvertraut hat, wie ihr Leben war und dass sie in ihrem Leben, obwohl der Vater gewalttätig war und sie mit der Mutter dann irgendwann einmal in ein Frauenhaus flüchten hat müssen, die so viel Glück gehabt hat, dass sie im Frauenhausdienst gelandet ist und das der Zeitpunkt in ihrem Leben war, wo sie ihr Leben zu einem Positiven entwickelt hat. Sie hat dann die Matura gemacht, sie hat studiert, sie ist ganz eine erfolgreiche Person geworden. Habe mir gedacht, wenn ich in der Situation bin, wo ich das über die breite Masse hinaustragen kann, dann möchte ich das machen. Und so kam es eben zu der Idee, diese Charity-Aktionen zu Weihnachten zu machen, um eben da auch viele Menschen eine Plattform zu bieten, etwas Gutes zu tun. Und das ist irgendwie das, was die ganze Aktion ausmacht. Als Unternehmen kann man natürlich immer spenden und das mache ich auch unabhängig davon. Und da ist es nicht nur, dass ich die Frauenhäuser unterstütze, sondern dass ich einfach andere Dinge auch mache. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, wenn es irgendwie drinnen ist. Und es tut auch so gut und ich merke das auf der anderen Seite auch, was das mit dem Team macht. Wir haben Mitarbeiterinnen da herinnen gehabt, die dann, oder das ist dann oft mal auch so bei den Vorstellungsgesprächen gefallen, wie ich gesagt habe, warum bewerbt sich ihr da, weil sie das Herz am rechten Fleck habt, weil sich hier auch für Leute einsetzt, denen es nicht gut geht, oder eben auch eine Mitarbeiterin, die mir von ihrer Situation erzählt hat und einfach so sagt man, für diese Geschichte, Steffi, da möchte ich dir am Wochenende helfen, da komme ich einer, weil man kann sich vorstellen, wir haben letztes Jahr zu Weihnachten 700 Backerl verschickt.
Und ihr wart relativ schnell ausverkauft, wenn ich mich erinnere.
Genau, wir waren schnell ausverkauft. Und ich meine, das muss man natürlich, das geht sich oftmals in einer normalen Woche nicht aus. Und dann war es halt so, dass ich am Wochenende herin war und dann kommen Mitarbeiter, eine andere Unternehmerinnen, die sagen, Steffi, wir wollen uns da engagieren, wir wollen da gemeinsam was bewegen. Und dann ist es einfach wieder so schön, wenn man sieht, hey, wenn wir einfach alle zusammenhelfen, dann können wir schauen, dass es anderen gut geht. Und das ist das am Tagesende, was irgendwie zählt. Man eine Welt schafft, wo es jedem halbwegs irgendwie gut geht und kann eh die ganze Welt nicht retten, aber so in meinem kleinen Defi-Kosmos irgendwie, in meinem Umfeld, möchte ich einfach immer schauen, dass man irgendwie Gutes tut.
Ganz großartig, Riesenrespekt dafür. Und es zeigt, schöne KPIs, also finanzieller Natur, sind eh wichtig, weil braucht man irgendwo, aber das große Ganze dann dahinter oder auf etwas Größeres einzahlen, das ist dann die Motivation, warum man aufsteht jeden Tag.
Das menschlich sein, ja. Und da können wir nur ganz viele tolle Computerprogramme bauen und so weiter, aber am Tagesende, gerade heute habe ich wieder diese schöne Situation gehabt. Wir bieten unseren Kunden natürlich auch Online-Konferenzen statt, dass die quasi online unsere Software kennenlernen. Aber gerade die, weiß nicht, maximal eine Stunde herfahren, die sagen, nein, sie wollen trotzdem kommen. Sie merken einfach, sie können da kommen und da wird sie Zeit genommen. Und das möchte ich einfach am Tagesende unseren Kunden bieten. Ich brauche nicht die große Weltherrschaft an mich reißen, sondern ich will einfach wirklich im Umfeld tolle Kunden haben, die das zu schätzen wissen.
Und ich kann das nur bestätigen, wenn man da ins Büro einer kommt, es menschelt und auf die positivste Art und Weise.
Ja, danke, voll lieb. Da ist es gelungen.
Absolut. Gut, dann kommen wir schon Richtung Ende. Steffi, gibt es noch irgendwas, was du noch anbringen möchtest?
Ich sage einfach danke für deine Initiative, dass du da die auch diese Arbeit machst, Podcast zu erstellen und einfach auch deine Idee dahinter so eine gute ist, dass du einfach Menschen mehr informieren möchtest und vielleicht auch vor dem einen oder anderen die Angst nimmst und einfach auch sagst, Technologie führt ja einfach wieder dazu, dass man Zeit hat für das Wesentliche, nämlich für die Interaktion mit Menschen. Wenn du einfach freigespielt bist, dass du gewisse Dinge nicht selber machen musst, kannst du wieder das Persönliche zählen.
Perfekt, schön, hätte ich es jetzt nicht sagen können. Dann schließe ich ab. Ich bin überzeugt davon, Software und Digitalisierung hat die Aufgabe, die Welt zu verbessern. Und danke, Steffi, dass du dabei warst und alles Gute.
Danke, Stefan, dir auch.